Was habt ihr zuletzt am Computer gespielt oder auf dem Handy? Und war das vielleicht sogar ein Spiel aus Berlin? Denn was viele nicht wissen, wenn sie ihren Alltag in unserer schönen Stadt verbringen, Berlin ist Vorreiter, wenn es um Neuerungen und Entwicklungen in der deutschen Games-Branche geht. In dieser Branche haben wir 280 Unternehmen, 3000 Mitarbeitende und einen jährlichen Umsatz von 250 Millionen Euro. Hi, ich bin Felina und gemeinsam fahren wir jetzt den Computer hoch, setzen die VR-Brille auf und gucken mal, wie innovativ Berlin auf diesem Gebiet wirklich ist.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Wieder eine ganz neue Perspektive auf unsere Stadt. Aber genau das ist ja das Tolle an diesem Podcast von Wir Berlin. Wir lernen unsere City immer wieder neu kennen. Heute geht es um Innovation und vor allem auch um die Gaming-Branche. Das mache ich jetzt natürlich nicht im Alleingang und erzähle euch was, sondern zusammen mit euren Fragen und Meinungen und meinen beiden Gästen. Herzlich willkommen, Felix Falk.
Hallo.
Schön, dass du Zeit hast. Geschäftsführer bei GAME, das ist der deutsche Verband der Gaming-Branche. Magst du mal ganz kurz sagen, was umfasst so deine tägliche Arbeit, was macht ihr da?
Also ich kümmere mich um die knapp 400 Mitglieder, die umfassen nämlich nicht nur die Entwicklungsstudios, die Entwicklerinnen und Entwickler, sondern auch die Publisher, die E-Sport-Veranstalter, die Agenturen, die Universitäten, also eine ganze Bandbreite, und da geht es darum, guten Service für die zu machen, die zu vernetzen miteinander, dann natürlich mit der Politik zu reden, was die Gamesbranche so braucht, und wir machen zum Beispiel auch eine Gamescom.
Okay, da kann ich mir jetzt erstmal schon mal ein bisschen was drunter vorstellen. Außerdem ist auch noch da Henrik Ruhe, hallo.
Hi.
Auch du bist da, bist Mitgründer und Co-CEO von Instinct 3, Influencer-Marketing-Agentur in Spandau ist das.
Ja.
Was muss ich mir bei euch vorstellen, was macht ihr?
Okay, wir sind eine Marketingagentur, eine Kreativagentur. Wir haben sowohl unsere eigenen InfluencerInnen, gerade die populären sind Maximilian Hentoff-Blatt Knabe und die gute Jasmin, die man auch kennt als Gnu. Aber wir machen auch selber Kreativkampagnen für verschiedene Kunden wie Spielepublisher oder auch gerade für die deutsche Sparkassen. Also können wir das volle Spektrum machen. Plus, ich bin ebenso Co-Geschäftsführer von unserer Tochter, der Eintracht Spandau GmbH, da machen wir E-Sport.
Darüber wollen wir heute auch noch reden. Bevor ihr jetzt aber denkt, Moment mal, die hauen mir heute ab nach Nerdpol irgendwie und lassen mich hier zurück, das ist nicht so gut. Nee, wir gucken schon, dass wir hier jedes Mal zurückkommen und nochmal alles von vorne erklären, damit wirklich jeder Neugierige, der auch ein bisschen Bock hat, mal reinzuschnuppern in die Games-Welt, eine Chance hat, mitzukommen. Ich habe jetzt am Anfang gerade so ganz locker flockig vor mich hingesagt, irgendwie, dass Berlin ist Vorreiter, wenn es um Neuerungen und Entwicklungen in der deutschen Games-Branche geht. Das klingt so wahnsinnig groß. Was ist denn eure Meinung dazu? Ist das so? Woran merke ich das?
Berlin ist regelmäßig schon weit vorne. Natürlich der Hauptstadtbonus, aber auch, weil man hier erkannt hat, mit allem, was so sowieso im Startup-Bereich und in der Kreativszene da ist, dass auch Games ein ganz wichtiger Bereich sind. Die werden auch unterstützt, und da bemüht sich auch das Land drum und die Stadt drum, dass die hier sich ansiedeln. Und wenn du sagst innovativ, da fragt man sich manchmal, wieso, da spielt man ein bisschen und was ist daran innovativ. Aber wenn man guckt, dass zum Beispiel Gamification, also jemanden zu motivieren, ganz spielerisch, inzwischen eine Technologie aus der Gamesbranche, ein Konzept aus der Gamesbranche in jeder Fitness-App, in jeder zweiten App verbaut ist, dass Virtual Reality inzwischen in der Industrie eingesetzt wird, dass 3D-Simulation, künstliche Intelligenz, alles Sachen sind, die maßgeblich in der Gamesbranche von Entwicklerinnen und Entwicklern auch vorangetrieben wurden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da auch für ein technologisches Innovationspotenzial und so drin ist. Und das macht es natürlich total spannend für die Stadt. Nicht zu reden von einfach tollen Spielen, die da entstehen und die Leute weltweit spielen, wenn sie gut sind, aus Berlin kommen. Da gibt es einige Beispiele. Das ist natürlich auch ein toller, ja, so ein Kulturexport, wo man dann auch stolz ist.
Was sind denn so die großen Namen, die aus Berlin kommen, die vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat?
Jetzt tragen wir mal zusammen, Hendrik. Also auf jeden Fall Jäger, das ist ein Studio, die zum Beispiel mit Spec Ops The Line berühmt geworden sind, wo es auch so Konsole, PC Titel sind. Aber es gibt auch wirklich tolle Indie-Studios, die Sachen gemacht haben. Also zum Beispiel Paint Bucket fällt mir da ein. Die haben ein ganz tolles Spiel gemacht, Through the Darkest of Times, wo sich ein Spiel ganz ernsthaft und toll und gefühlvoll mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Ja, also da gibt's wirklich eine ganze Menge. Vielleicht noch einen rausgeriffen, Wuga. Weiß nicht, ob man das Spiel June's Journey auch kennt. Kennst du vielleicht. Die sitzen auch in der Nähe vom Alex. Und die machen nur mobile Spiele und haben ganz viele Fans in USA und weltweit. Nur mal drei rausgegriffen. Okay. Wirklich eine große Vielfalt.
Aber auch darüber hinaus, wenn wir jetzt, ich sag mal, international agierende Unternehmen anschauen, die aus den USA kommen oder so, die haben halt auch ihr Headquarter meist inzwischen in Berlin. Also wenn wir jetzt und sowas nehmen wie Epic Games, die ja Fortnite produziert haben, aber auch Riot Games mit League of Legends, die haben dann ihre Büros, wenn sie denn nach Deutschland kommen, immer quasi inzwischen in Berlin.
Okay, also wirklich auch ein relevanter Standort. Ich habe jetzt, weil wir schon über E-Sports ganz kurz zumindest das Wort benutzt haben, rausgefunden, dass Hertha BSC 2018 als erste E-Sport-Akademie sich in die Bundesliga sozusagen da reingewagt hat, also als erstes Bundesliga-Team auch E-Sports gemacht hat. Ist es etwas, können wir vielleicht erstmal klären, was genau E-Sports bedeutet und ist es ein typisches Signal dafür, dass Berlin so innovativ und wichtig ist?
Soll ich da jetzt anfangen?
Wie du willst.
Ja, kann ich gerne machen. Also ja, also Berlin ist auf jeden Fall sehr präsent im Bereich E-Sport. Also E-Sport als elektronischer Wettbewerb. Man spielt also nicht den Wettbewerb aus in sowas wie Fußball oder Handball oder so, wo man dann irgendwo auf einem Fußballplatz oder auf einem Platz unterwegs ist, sondern hier sitzt man dann am PC oder an der Konsole und spielt in einem digitalen Spiel, in einem Wettbewerb gegen andere oder mit anderen zusammen, um dort besser zu werden. Da schauen auch Leute zu.
Also die spielen dann nicht irgendwie Fußball am Computer, weil das Hertha BSC ist, sondern die spielen tatsächlich andere Dinge.
Ne, die spielen auch manchmal FIFA, also die spielen auch Fußball am Computer, aber die spielen auch andere Spiele. Wir haben vorhin kurz genannt, sowas wie Fortnite, League of Legends oder auch weitere. Das sind alles Titel, da kann ich besser drin werden. Von daher ist es etwas, wo man selbst Motivation reinsteckt, um bessere Fähigkeiten zu erlangen. Und es ist für mich auch interessant zuzuschauen, weil ich dann sehen möchte, wie spielen denn die anderen, warum sind die so viel besser als ich, was kann ich davon lernen? Und das ist inzwischen ein sehr großes Thema geworden und besonders, also ganz arg besonders, da ist Berlin der Standort wahrscheinlich sogar in Europa, wo am meisten passiert.
Ist ein bisschen wie beim Fußball, kann man sich vorstellen, wenn man denkt, hä, warum soll ich denn jetzt Leuten zugucken, wie die am Computer Videospiele oder Computerspiele spielen, ist im Fußball auch nicht anders. Wenn ich im Stadion feiere oder einfach zu Hause Weltmeisterschaft mir anschaue, dann spiele ich selber vielleicht gar nicht, aber bin einfach total begeistert von dieser Spitzenqualität, die da abgeliefert wird. Und das muss man sich auch so vorstellen im E-Sport, dass ich zwar kompetitiv gegeneinander spiele, es sind dann auch internationale Wettbewerbe, also ich brauche ein Ligensystem, was international ist, gelingt den wenigsten Spielen, aber wenn ich da tätig bin, dann muss ich auch wirklich ein ganzheitliches Training machen. Also gehört mentales Training, da gehört Fitnesstraining dazu, da muss ich ausreichend schlafen, da muss ich Mental Coaching haben, da muss ich teamfähig sein und das können natürlich Fußballvereine mitunter sehr gut, weil die haben gleich alles angeschlossen. Die haben gleich ihren Coach, ihren Masseur, ihr Fitnessstudio, ihre ganze Infrastruktur und da ist Hertha ziemlich früh eingestiegen.
Was ist denn jetzt in dem Zusammenhang zum Beispiel auch mit den E-Sports genau die Leistung des Verbands, der Game?
Also im E-Sport-Bereich, da bringen wir natürlich die ganzen Unternehmen, die ganzen Akteurinnen und Akteure aus dem E-Sport zusammen, damit die einfach einen guten Austausch haben, damit die ein gutes Netzwerk haben. Wir geben zum Beispiel auf einer Gamescom da auch viel Raum, da ist E-Sport natürlich ein Thema. Wir haben aber auch politische Forderungen. Das heißt, wir wenden uns auch an die Politik und sagen, Mensch, wenn ihr nicht das Nachsehen haben wollt auf lange Zeit im Vergleich zu Asien, wo das viel größer ist noch als bei uns, aber wir ein Riesenpotenzial haben, auch in Europa und in Deutschland, da müsst ihr euch engagieren, da müsst ihr ein bisschen was tun. Da haben wir zum Beispiel schon erreicht, dass die Visa-Vergabe für Sportlerinnen und Sportler aus dem E-Sport-Bereich und für deren Trainer und Trainerinnen, dass die einfacher wird. Weil die hatten oft das Problem, müssen ja weltweit unterwegs sein, spielen jede Woche ein anderes Turnier und müssen schnell ein- und ausreisen. Und wenn dann die Visa-Beamtin oder Visa-Beamte gar nicht weiß, wer bist du denn, E-Sport, was soll das, kommst du nicht rein, dann kann ich nicht kompetitiv sein, kann ich nicht wettbewerbsfähig sein als Turnierstandort. Also das war eine Sache. Dann geht's im Moment ganz stark um die Gemeinnützigkeit von E-Sport-Vereinen. Das bedeutet, wenn ich ein Verein bin und ich sage, ich habe Lust, hier mit 10 Leuten bei mir vor Ort einen Verein zu gründen, nicht nur zu spielen, sondern mich zu engagieren für Nachwuchsarbeit, für vor Ort auch einfach, für soziale Arbeit, also ein richtiges Vereinswesen, dann brauche ich dafür eine Gemeinnützigkeitsanerkennung. Und da sagt das Gemeinnützigkeitsrecht im Moment noch, nein, E-Sport kennen wir nicht, keine Ahnung, Schach ist gemeinnützig und sonst was ist gemeinnützig, aber E-Sport kennen wir nicht. Da streiten wir dafür, das ist gar keine wirtschaftliche Erwägung, sondern einfach eine gesellschaftspolitische, sagen, wollen wir so eine Riesengruppe an Menschen, die sich auch gesellschaftlich engagieren wollen, wollen wir die in einem parallelen System einfach vor sich ihr eigenes Ding machen lassen oder wollen wir die einladen in unser System von Vereinswesen? Und das ist eine Diskussion, die führen wir gerade mit der Politik. Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil da manchmal auch man sehen kann, dass im Bundestag zum Beispiel die jüngeren Politikerinnen und Politiker sagen, natürlich, ist doch logisch, das ist die Medien- und Alltagsrealität von Millionen junger Menschen und nicht so, so junger Menschen, gehören auch Ältere inzwischen dazu. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, wieso Sport, da muss man immer auf dem Feld stehen und sich dreckig machen und mit Computer passt das nicht zusammen. Also ist auch eine spannende Diskussion, die da gerade läuft.
Wir sind dann eher quasi mit drin als Player, besonders mit Eintracht Spandau, als, ja, wir sagen jetzt schwierig, Berliner Verein, wir sind ja ein Spandauer Verein, das ist ja, ja noch ein bisschen was Differenziertes,
absolut,
möchte ich
ja
hervorheben. Da geht es genauso um die Gemeinnützigkeit, weil wir würden sehr gerne als Verein in Zukunft auftreten, ne? Nicht nur als GmbH, wie es aktuell der Fall ist. Unser Wunsch ist es, dass später vielleicht die Mutter mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter, die jetzt viel am Zocken ist, dass die Person zu uns kommt und sagt, hey, der spielt viel oder die spielt viel, ist das noch gesund so? Hat der oder die wirklich eine Perspektive auf eine E-Sport-Karriere und dass sie das Kind genauso wie beim Fußball dann quasi auch mit in unsere Obhut geben kann und wir schauen, es gibt eine Trainingsumgebung, auch quasi dann in den Breitensport rein, aber das Kind bekommt dann halt auch einen sportlichen Ausgleich. Also auf der anderen Seite geht man dann vielleicht auch dann raus auf den Platz und trainiert zusammen wieder sportlich, damit es da einen gesundheitlichen Ausgleich gibt. Also genau diese Sachen würden wir gerne machen und da wäre die Gemeinnützigkeit genau richtig.
Habt ihr beide, also gerne, dass du anfängst, Hendrik, da das Gefühl, dass ihr oft mit Vorurteilen konfrontiert werdet? So von wegen, ja, hier E-Sports, die sitzen da am Computer rum und bewegen sich gar nicht und essen Chips.
Klar, ja? Also ich muss sagen, je nachdem, wie weit man aus der eigenen Bubble herausgeht, ne, wenn man jetzt in unserem Ökosystem unterwegs ist, da begegnen einem nicht mehr so viele Vorurteile auf diesem Level. Aber wenn man dann, und ich kann es mir vorstellen, vielleicht mit dem einen oder anderen Talkgast von dir jetzt vorher darüber reden würde, da wären die zum Teil noch sehr stark verankert. Also da sind wir schon Aufklärer und das nehmen wir auch wahr, jetzt gerade in unserer Rolle hier in Berlin, dass wir mit PolitikerInnen reden und dass wir mit verschiedenen Vertretern der Wirtschaft reden und da eine Perspektive drauf geben, dass wir als Unternehmen oder auch der E-Sport als Themengebiet einer ist, der einen gesellschaftlichen Mehrwert mitbringt und auch eine Relevanz genießt und dass es nicht mehr zeitgemäß ist, auf diese Art und Weise darauf zu schauen.
Ich erlebe, dass die Vorteile, die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch ziemlich stark waren, dass die eher so einem, bei denjenigen, die sich nicht so auskennen, schnell einem Interesse weichen. Also dass die sagen, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, Games und E-Sport, ich höre davon, das hat eine Relevanz, ich kenne mich aber da nicht so gut aus. Da erleben wir oft, dass die Leute einfach wirklich wissen wollen, wie funktioniert das und sich das auch genau angucken und die klassischen Vorurteile mit, ach, das ist doch irgend sowas und ich interessiere mich nicht dafür, dass das immer weniger wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal, weil es hat eine riesen wirtschaftliche Relevanz, eine kulturelle Relevanz, ist das Leitmedium. Die Gamescom hatte das Leitthema zum Beispiel Games, das Herz der Popkultur. Also ganz viele orientieren sich daran. Es gibt die erfolgreichsten Bestseller, Bücher im Moment sind Biografien von Streamerinnen und das sind tolle Beispiele, um diese Relevanz zu unterstreichen und von der technologischen natürlich gar nicht zu sprechen.
Das Buch, über was er gerade gesprochen hat, ist auch von unserer Streamerin gerade Bestseller ja geworden. Großartiges Stück, kann ich sehr empfehlen.
Glückwunsch.
Danke.
Wo wir aber gerade bei Vorurteilen sind, wir waren auf der Games Week und haben da mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen. Und da haben wir auch darüber hier gesprochen.
In den letzten 10 Jahren hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert. Also als ich damals angefangen habe, hat man irgendwie Nutzernamen gewählt, um nicht als Frau oder Mädchen erkannt zu werden. Und man hat eigentlich auch komplett auf Voice Calls verzichtet. Also wenn es welche gab, hat man halt so getan, als wäre man 13 und ein Junge oder so. Also das hat sich auf jeden Fall gebessert. Das kommt immer noch drauf an, von Genre zu Genre, aber generell kann man schon sagen, dass es sich auf jeden Fall extrem gebessert hat.
Es geht ganz genau um die Stellung der Frau im E-Sport, beziehungsweise eben im Gaming grundsätzlich. Dass sie sagt, ich habe früher getan, als wäre ich ein 13-jähriger Junge, damit ich mehr akzeptiert werde, ist natürlich auch ein krasses Statement.
Ja.
Wie nehmt denn ihr das wahr? Ich meine, jetzt habe ich hier vor mir stehend zwei Männer. Habt ihr da irgendwie das Gefühl, ihr könnt da was machen oder ist das schon noch eine sehr dude-lastige Umgebung?
Ich nehme direkt die Brücke zu dem Buch, was gerade erwähnt wurde. Da hat unsere Streamer nämlich unter anderem genau diese Themen auch angesprochen. Vorurteile beziehungsweise die Stellung der Frau innerhalb des Ökosystems. Und wir begegnen diesem Thema immer noch sehr regelmäßig, besonders im Bereich Streaming, wo es halt oft der Fall ist, dass die Frauen dann eine vornehmlich männliche Zielgruppe ansprechen und die dann zuschauen und trotzdem noch mit einem Wertesystem in Chats reingehen, in Content reingehen, welches für unsere moralischen, sozialen Standards altbacken beziehungsweise verwerflich ist. Also da haben wir gerade immer noch auf jeden Fall eine große Herausforderung vor uns. Aber das Schöne ist, wir haben das Gefühl, da wirklich mit sehr vielen verschiedenen Parteien einen Schulterschluss zu schließen. Der Game ist da auch voll mit dabei. Jetzt auf der Gamescom auch wieder war Diversität ein sehr präsentes Thema, wo wir gemeinsam versuchen, diese komplette Gesellschaft gerade im Bereich Gaming diverser zu gestalten und offener zu gestalten, so dass niemand mehr mit dieser Art von Problemen zu kämpfen hat.
Mhm. Vielleicht von mir einmal zum Einordnen. Es spielen inzwischen 6 von 10 Deutschen und das sind genauso viele Frauen wie Männer. Also 48% Frauen, 52% Männer spielen. Und zwar, ob alt oder jung, ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Gleichzeitig sehen wir, dass in der Gamesbranche nur 25% Frauen arbeiten. Da sagen wir schon seit Jahren, das müssen wir besser hinkriegen, weil wir brauchen dringend Fachkräfte. Und wenn wir Fachkräfte brauchen, erst recht für eine total vielfältige Zielgruppe, dann müssen da mehr Frauen auch in die Branche. Daran arbeiten wir ganz stark. Und dann gibt's den Bereich E-Sport und da sieht's noch ein bisschen schlechter aus, weil einfach in den E-Sports-Teams ist extrem männlich dominiert. Also es gibt ganz wenige Frauen in den E-Sports-Teams. Da wird aber ganz stark dran gearbeitet. Und gerade letzte Woche war in Köln diesmal eine große Veranstaltung, das Equal E-Sports Festival. Das macht unsere Tochter, ist eine Foundation, eine Stiftung, die E-Sports Player Foundation. Und die unterstützen Talente. Und die haben extra zum Beispiel ein Frauenteam aufgestellt. Und inzwischen ist es so, dass immer mehr Ligenveranstalter, immer mehr Riot zum Beispiel und andere große Unternehmen wirklich Frauenteams suchen und auf die Bühne stellen, weil es da zum Beispiel auch um Vorbildwirkung geht. Also wenn wir da vorankommen wollen, dann müssen wir an vielen Stellen ansetzen und der Weg ist noch ein Stück, aber der wird im Moment gegangen und ist auch wichtig, weil Gaming ist divers und vielfältig und es muss sich auch auf den E-Sport-Bühnen zeigen.
Könnt ihr da als Verband, also der Game, was machen, beziehungsweise was macht ihr konkret aktuell?
Also wir bauen sozusagen die Struktur. Also einmal haben wir beispielsweise mit initiiert eine große Initiative, die heißt Hier spielt Vielfalt. Kann man auch gucken im Netz. Das ist eine gemeinsame Erklärung, wo wir hinwollen. Da haben 1600 Unternehmen der Gamesbranche, Leute der Gamesbranche unterschrieben und da steht ganz klar drin, wir wollen Geschlechtergleichheit, wir wollen mehr Diversität und so weiter. Also wir sorgen mit dafür, dass wir alle wissen, wo wir hingehen und das gemeinsam eine Position formulieren. Und dann natürlich, indem, Henrik hat schon angesprochen, auf der Gamescom wir Schwerpunkte setzen für Diversität, dass wir die eSports Player Foundation gründen, die ganz konkret beispielsweise Frauenteams ins Leben rufen. Das sind so Sachen, die wir machen können. Aber zum Schluss müssen die Unternehmen natürlich selber einfach was machen, weil die machen ja täglich das Geschäft. Und da erlebe ich aber, dass es denen total wichtig ist, schon seit Jahren, und dass da viel passiert, was aber noch weitergehen muss.
Thema Homeoffice. Ist ja schon dann, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Punkt, womit man Leute anlocken kann, oder? Wie ist denn eure Einstellung?
Wir als Gamesbranche sind sowieso gerade in der Entwicklung, aber auch in anderen Unternehmen, wir sind sowieso global aufgestellt. Das heißt, wenn ich ein Spiel entwickle in Berlin, dann habe ich noch in England die Grafiker sitzen, dann habe ich die Vertonung irgendwo in Osteuropa und noch ein Partnerstudio in Brasilien. Das heißt, ich muss sowieso extrem flexibel und dynamisch arbeiten und es wird auch immer stärker, das beobachte ich zumindest im Moment, dass seit Corona die Leute sich auch noch stärker gewöhnt haben an mobile Arbeit, dass da auch eine Notwendigkeit ist, sich flexibler aufzustellen, weil die guten Leute, und wir haben wirklich Fachkräftemangel, also die richtig guten Leute, die sind heiß begehrt und die kosten auch viel Geld. Und wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich will aber in Warschau sitzen und ich möchte nicht nach Berlin kommen, dann muss ich oder bin ich vielleicht ganz gut beraten, den Weg zu bauen.
Wir haben sogar noch was draufgelegt. Also das, was wir jetzt noch infolge dessen gemacht haben, war, dass wir gegenwärtig diesem Jahr prototypen, dass wir unseren Mitarbeitenden unbegrenzte Urlaubstage geben. Das heißt, Stück für Stück gehen wir eher dazu über, dass wir sagen, die Leute haben Eigenverantwortung für ihr Leben und dürfen selber entscheiden, wann und wo und wie sie arbeiten wollen.
Was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht? Also ist es sofort so, dass alle sagen, alles klar, ciao, ich bin weg, wir sehen uns zweimal im Jahr?
Nee, gar nicht. Also,
wir haben gerade erst angefangen damit, ne?
Nee. 1. Januar war Start. Okay. Wir haben gesagt, ein Jahr testen wir.
Und dann waren 3 Monate alle weg.
Nee, glücklicherweise nicht. Also wir haben, also es gibt zwei natürlich radikale Entweder. Die Leute nehmen viel zu viel. In davon die meisten GeschäftsführerInnen Angst, mit denen ich rede. Oder, und das ist nun mal, muss man sagen, vielleicht ein Gaming, ich mache jetzt gerade Anführungsstriche, Problem, dass die Leute zu viel arbeiten und nicht mehr Urlaub nehmen, weil sie nicht mehr die Zahl haben wie 30 oder 25 oder so, wo sie sehen, oh, ich habe noch mein Kontingent offen, ich nehme noch mal, ich muss noch 5 mehr eintragen. Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir testen ein Jahr, habt ihr volle Verantwortung dafür, wie viel Urlaub ihr nehmt, denn wir glauben, nur ihr, gerade im Homeoffice, wo ich die Leute nicht sehe, nur ihr wisst, wie es eurem Körper geht, ob ihr gerade Erholung braucht oder nicht. Und wenn ihr das braucht, dann solltet ihr kein Kontingent haben, was euch daran hindert, diesen Urlaub zu nehmen. Aber wir haben dann, ich sag mal, dieses Vakuum an Struktur, was wir dann erzeugt haben, weil wir die Zahl rausgenommen haben, haben wir gefüllt mit kulturellen Komponenten. Erstens habe ich eine Präsentation darüber gehalten, wann ich Urlaub nehme, damit alle sehen, okay, sogar der Chef nimmt viel Urlaub jetzt.
Okay,
ne?
Ja, natürlich, man muss da sicherlich auch mit einer Art Beispiel vorangehen, damit es eben nicht die Häschen gibt, die dann sich zurück in ihren Bau verkriechen und sagen, okay, da muss ich jetzt nur noch arbeiten, nicht mehr
der Chef. Der Chef nimmt auch keinen Urlaub. Und wir haben halt gesagt, die Leute, die aus dem Urlaub wiederkommen, die halten eine schöne PowerPoint-Präsentation oder Bilderpräsentation über ihren Urlaub, damit alle sehen, Urlaub wird zelebriert.
Ja.
Bis jetzt merken wir, das kommt wunderbar an. Ich würde Stand jetzt die unbegrenzten Urlaubstage nicht mehr wieder zurücknehmen. Und überall, wo ich hingehe, würde ich eher motivieren, ob man das nicht mal testet.
Aber ist das vielleicht auch etwas, wo, ich sag mal, ich komme wieder auf die anderen Branchen in Berlin oder grundsätzlich Arbeitnehmende, Arbeitgebende, sich vielleicht von eurer Branche was abgucken können, weil ihr euch mehr traut?
Ja, also was die Games-Branche kann, ist, oder generell die Gaming-Kultur kann, ist mit Problemen kreativ umgehen. Weil ich meine, ich spiele ein Spiel, ich sterbe in einem Level vielleicht 30 Mal oder mein Charakter, bis ich es geschafft habe. Das heißt, ich versuche immer wieder Probleme zu lösen. Das ist eigentlich darum geht's. Und da sind wir kreativ und total flexibel. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch bei solchen Themen, dass man nicht sagt, das ist aber immer so gewesen, sondern einfach sagt, hey, dann probieren wir es neu aus und wir lassen uns jetzt nicht von dem Scheitern einschüchtern, sondern dann wird weitergemacht, solange bis es klappt.
Finde ich total spannenden Ansatz, das einfach zuzulassen. Ich hau jetzt nochmal so eine kleine Statistik raus bei Statista. Die sagen, Videospielindustrie ist die umsatzstärkste Unterhaltungsindustrie und zwar verdienen die zusammen mehr als Kino- und Musikindustrie zusammen. Glaubt ihr, dass diese Flexibilität, die ihr jetzt angesprochen habt, die gerade hier auch in Berlin gut praktiziert wird und ausgearbeitet wird, der Vorteil daran ist, warum das am Ende so ist und so umsatzstark ist?
Ja, ist einer dieser Vorteile. Die Statista-Zahlen sind von uns. Die sind nämlich 10 Milliarden Euro Umsatz. Da sind wir Platz 5 auf der Welt und Platz 1 in Europa beim Umsatz. Das ist ziemlich beachtlich und das ist stark steigend, seit Jahren zweistellig steigend. Das zeigt schon, da ist eine besonders starke Dynamik drin wirtschaftlich und die lässt sich natürlich auch auf eine Dynamik insgesamt schließen. Und das hat mit solchen Faktoren sicher zu tun und das erlebt man in Berlin auch, weil hier wirklich eine große Dynamik ist bei wie viele Unternehmen entstehen neu, wie viele Spiele kommen raus, wer siedelt sich an aus dem Ausland im Moment, der asiatische Markt ganz stark, der stärker nach Europa kommt, aber auch ganz viele Indie-Studios, die sich gründen, die sich jetzt auch trauen zu gründen, weil die Bundesregierung endlich entschieden hat, hier eine Förderung einzuführen, die es in anderen Ländern schon seit über 10 Jahren gibt. Das heißt, die Standortbedingungen wären auch gerade besser in Deutschland und damit auch in Berlin. Berlin hat zum Beispiel gerade noch mal mehr Geld locker gemacht, um gerade im Virtual Reality und Games Bereich noch mal stärker zu unterstützen und auch Ansiedlung zu fördern. Also das wird erkannt, gerade weil es, wie gesagt, inzwischen wirtschaftlich allein schon größer ist als andere Kulturbereiche und da das Wachstum noch lange nicht zu Ende ist.
Merkt ihr das als Arbeitgeber jetzt an dich, Hendrik, oder hast du da noch Forderungen und sagst, na, warum wird sich da eigentlich endlich mal nicht richtig eingesetzt?
Also es gibt auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen, wo wir uns als Unternehmen mehr wünschen könnten. Aber ich glaube, das sprengt dann hier den Rahmen. Grundsätzlich ist es aber, um, ich sag mal, auch eine kritische Komponente reinzubringen, geht die aktuelle Weltwirtschaft nicht an unserer Branche vorbei. Auch die gegenwärtigen Inflationsraten, Lieferkettenengpässe, natürlich bei, ich sag mal, jetzt, wenn es darum geht, Games-Branche, Spielehersteller, da muss jetzt nicht viel geliefert werden, abgesehen von vielleicht Chipsätzen für PCs. Aber wir als Agentur arbeiten halt auch mit sehr vielen Unternehmen zusammen, die in dieser Branche mit agieren. Das sind dann zum Teil auch Unternehmen, die nicht wirklich Teil der Games-Branche sind, aber die dann zum Beispiel darin werben wollen oder damit zusammenarbeiten. Und da merken wir gerade trotzdem auch eine große Verunsicherung, so wie wahrscheinlich allen anderen Menschen gerade in Deutschland. Mhm. Das macht zumindest jetzt gerade dieses Jahr und auch besonders jetzt die Branche anspruchsvoller als bisher. Also da merkt man, da bewegt sich ganz viel und während sicherlich in Gänze die Branche, also generell Gaming, noch viel Entwicklungspotenzial nach oben hat, ist es zumindest jetzt gerade, Momentaufnahme, auch eine ebenso schwere Branche.
Mhm. Finde ich auch spannend, weil mein Gefühl wäre eher so das gewesen, dass man sagt, spielen wollen die Leute immer, weil es eine gute Ablenkung ist, weil es eine Neugier ist und ja auch was Kindliches, was Harmloseres als der Alltag sozusagen, ob ihr dadurch vielleicht nicht ein bisschen besser dadurch geschützt seid.
Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass noch mehr Menschen spielen. Klar, die saßen im Lockdown zu Hause, haben dann einfach gespielt. Aber 5% mehr Spielerinnen und Spieler in Deutschland. Das ist ein ordentliches Wachstum gewesen. Und das ist jetzt auch wieder ein Stück runtergegangen, weil als wieder ganz normale Freizeitaktivitäten möglich waren, hat sich die Spielzeit der Menschen natürlich wieder ein bisschen reduziert. Aber trotzdem, die vielen Spielerinnen und Spieler, die neu dazugekommen sind, die sind auch ihrem Hobby treu geblieben. Das heißt, das hat erstmal für Wachstum gesorgt. Also ist mal so, jetzt im Moment erleben wir gerade auf der Seite der Spieleentwickelnden, dass beispielsweise die Spiele sich verzögern, weil dann doch im Homeoffice kompletto Spiele zu entwickeln, in so einem kreativen Prozess, wo mehr als 30 unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten müssen, Hand in Hand, um so ein kreatives, technologisch anspruchsvolles Werk zu schaffen wie ein Computerspiel, ist dann doch auf Dauer nicht so einfach. Das heißt, die Spiele verzögern sich, die Umsätze kommen später, die Konsolen können wegen Chipmangel nicht ausreichend geliefert werden. Das sind dann so Faktoren, die noch mit reinkommen. Aber insgesamt, glaube ich, im Vergleich geht es uns als Branche schon noch ganz gut, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Kinovergleich, die jetzt einfach komplett zu waren.
Berlin hat gerade einen 11. Platz geholt in einer Statistik im Smart City Index. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Ich hoffe weltweiter Index und nicht.
Nee, deutschlandweit. Oha. Das ist vom Digitalverband Bitkom. Das sind Deutschlands smarteste Städte und das setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Das verrate ich euch gleich auch noch. Platz 1 hat da Hamburg belegt. Berlin, wie gesagt, Platz 11. Mhm. Ich sag euch mal, was die Kriterien waren. Es wurde bewertet die Verwaltung, die Mobilität, wo Berlin sehr weit vorne war zum Beispiel, Energie und Umwelt, IT und Kommunikation und auch Gesellschaft. Jetzt haben wir ja euch hier und wir wissen, okay, also eigentlich so Gaming, Innovation, das funktioniert eigentlich gut in Berlin. Was können denn andere von euch nochmal lernen, dass wir da vielleicht aufholen und nicht auf Platz 11 bleiben? Also, weil das scheint ja was zu sein, was zum Beispiel Behörden betrifft oder was zum Beispiel auch die Mobilität betrifft. Wo können wir denn mal gucken, was wir noch verbessern können, was man von euren Branchen lernen kann? Ihr könnt euch gerne im Moment Zeit nehmen, darüber zu überlegen, oder ihr habt schon eine Idee, dann der Erste, der was hat, darf was sagen.
Noch nichts. Ich denke mir nur, unsere Bundesregierung hat das ganz schön runtergezogen, den Wert für Berlin.
Die Bundesregierung, den
ja,
Wert
ja, also
für Berlin?
Ja, also Bundestag und so, die faxen ja noch alles, ach so, und die drucken dann Sachen aus. Das haben ja andere Bundesländer so nicht.
Wenn ich einen Bundestag, da kenne ich es ja ein bisschen, wenn ich den Bundestag vergleiche mit einem Bürgeramt, dann okay, sind wir noch auf einem anderen Niveau. Also gerade bei Verwaltung, digitale Verwaltung, da rennt es bei mir offene Türen ein, weil das wirklich, also wo wir da sind, wenn wir mal im Vergleich zu den Nordics oder zu UK, England, wenn wir uns da angucken, was da möglich ist und wissen, was wirklich schon alle sich vorgenommen haben, was mal passieren müsste in Deutschland, was auch in Koalitionsverträgen und sonst wo drin steht und trotzdem geht's nicht voran, das ist schon frustrierend. Ja. Und da sich ein bisschen was abzuschneiden von der Gamesbranche und zu sagen, wie schaffe ich denn nicht nur schlau IT-Prozesse zu gestalten und die Leute mitzunehmen, sondern vielleicht das auch noch motivierend zu machen. Ja, das Tolle ist ja, Games werden immer stärker in der digitalen Bildung eingesetzt, inzwischen sogar in Gedenkstätten und so weiter, weil ich schaffe, auch schwierige Inhalte, komplexe Inhalte spielerisch, unterhaltsam, motivierend zu vermitteln.
Was du anfangs sagtest mit Gamification.
Gamification, ja. Also diese Konzepte, die haben wir als Gamesbranche ganz weit nach vorne gebracht. Und die kann man auf so tolle Art und Weise einsetzen und sollte sie auch, weil warum muss ich für bestimmte Botengänge mir die Beine im Bauch stehen oder hoffen, dass ich einen Termin kriege auf irgendeiner Website, wo immer alles rot ist. Also bei dem Bereich, da kann man auf jeden Fall noch mehr tun. Da sind andere Länder uns weit voraus. Ich weiß, dass andere Standorte, die jetzt nicht den Hauptstadtbonus haben, wo Berlin sich manchmal, finde ich, zu sehr drauf ausruht. Sagen, die Leute kommen ja eh, die Veranstaltung haben wir eh hier. Da müssen wir aber sagen, wir konkurrieren natürlich auch mit anderen Metropolen, die sehr viel dafür tun. Und eine andere Stadt, die vielleicht nicht den Hauptstadtbonus hat in Deutschland, die sagt, wir müssen hier besser sein und wir müssen hier auch zeigen, dass unsere Lebensqualität besonders hoch ist, damit wir auch attraktiv sind für andere Unternehmen.
Vielleicht kleine Anekdote. Ja. Mit unserem E-Sport-Team Eintracht Spandau wollen wir gerne mittelfristig in Fußball rein. Das wäre ja so unser Wunsch, dass wir irgendwann auch cooler Fußballverein sind, auch wenn der Eintracht Spandau nicht cool klingt, ist mega cool. Mhm. Sondern bin ich unterwegs gewesen, habe ein bisschen quasi Lobbyarbeit gemacht und war dann bei so einer Arbeitsgruppe von verschiedenen Fußballvereinen. Da waren dann die verschiedenen Fußballpräsidenten vor Ort, die haben dann so eine Sitzung gehabt und haben so ein bisschen so das Schicksal der Berliner Amateurvereine besprochen mit. Mhm. Und wir waren da als Eintracht Spandau und haben unseren Case präsentiert, war ganz schwierig. Ich muss sagen, ich bin draufschauend, würde ich behaupten, wenn ich mich ausrechne, das Durchschnittsalter war ungefähr 70 dort. Mhm. Das war sehr, ja, ich habe Respekt gehabt, das waren alles dann Menschen, die haben den Verein irgendwann mal gegründet, persönlich. Und die haben dann Abstimmung gemacht und haben dann Hand gehoben. Und der Vorsitzende der Runde hat das dann auf einen DIN A4-Zettel aufgeschrieben und hat gesagt, super Leute, ich nehme das Ergebnis jetzt mit nach Hause, da kopiere ich das, also ich ziehe es durchs Faxgerät und dann schicke ich euch das postalisch zu, das Ergebnis.
Wow.
Das war der Digitalisierungsgrad, zumindest der Fußballvereine, bei denen ich zu Gast war. Mhm. Ich empfinde das als wunderbaren Indikator mancher Segmente unserer Gesellschaft, die auf jeden Fall noch ein bisschen Aufholbedarf haben, aber wo man auch einfach vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Dort ist, ich sag mal, Change Management noch mal ein bisschen anspruchsvoller, als es bei uns vielleicht ist.
Mhm. Und jetzt hast du es aber schon mehrfach angesprochen. Ich muss aber den Elefanten im Raum hier rein bitten und zum Handstand führen. Spandau, sag mal.
Ja.
Also, wenn ich an Berlin denke und mir überlege, wo würde ich denn meine total innovative Gaming-Agentur hinsetzen?
In Spandau.
Wäre das letzte tatsächlich, auf das ich komme?
Nein.
Spandau.
Hallo, kein, das sorry.
Aber?
Ja?
Du scheinst Gründe zu haben. Bitte erzähl sie
natürlich.
Mir.
Natürlich. Also erstmal ganz allgemein, ja. Also Spandau hat ja eine Stadtlizenz, bevor Berlin sie hatte im Mittelalter. Wenn man sie dann sucht auf der Landkarte, man findet Spandau, man findet Berlin nicht. Berlin ist dann ganz arg gewachsen, hat dann irgendwann Spandau annektiert. Von daher hat Spandau bis heute sich so dieses, wir sind was anderes bewahrt. Als wir nach Spandau gezogen sind, in unserem Unternehmen, haben wir uns gedacht, erstmal haben wir gedacht, Spandau, Stadtteil wie jeder andere. Haben wir gemerkt, ist es nicht. Die meisten unserer Freunde, wenn wir eine Hausparty machen, sagen so, oh, nach Spandau möchte ich jetzt nicht rauskommen. Mhm. Ich würde sagen, das hat unter anderem dazu geführt, dass 2019 gab es eine bundesweite Umfrage, was ist denn Berlins bekanntester Stadtteil? Und voilà, Spandau wurde der bekannteste. und soweit ich weiß, aktuelle Statistik, Spandau hat mit den höchsten Zuzug junger Menschen aller Berliner Stadtteile. Also wir maßen uns an, etwas dazu beigetragen zu haben, dass Spandau vielleicht mal irgendwann pseudo-cool war und jetzt es wirklich ist.
Ja, richtig beeindruckend, was dann doch möglich ist. Ne? Das ist nämlich, da sind wir wieder bei Vorurteilen. Sind aber meistens total Quatsch. Also als abschließende Frage noch an euch beide. Ihr wohnt in Berlin, ihr habt Berliner Freunde, Berliner Freundinnen. Wenn ihr mit denen über die Arbeit redet, wo würdet ihr sagen, ist der größte Unterschied, dass eure Branche deutlich innovativer ist als andere Branchen?
Gerade im Kulturbereich, Games sind das einzige Medium, was schon immer digital war. Es war noch nie analog und das ist im Vergleich zu anderen an vielen Stellen zu merken. Also, dass wir einfach innovativer manchmal denken, weil wir schon immer digital gedacht haben in unserer Branche, in unserem Medium. Und das ist jetzt nicht innovativ, aber das genieße ich total, dass es eine ganz familiäre Stimmung ist. Also alle duzen sich in der Branche, alle. Ja. Also da habe ich Versammlungen, wo der Sony und Microsoft Geschäftsführer mit einem kleinen Indie redet und die sich gegenseitig Tipps oder einfach Sachen. Da ist jetzt keine Ranghöhe und da wird der große Verbeugung jetzt vor irgendwelchen Koryphäen gemacht, sondern es ist eine total familiäre Branche und das hilft natürlich auch.
Wobei das auf eine Art, finde ich, auch was Innovatives ist. Denn gerade diese Hierarchien, die es in Unternehmen gibt, sind ja meist doch sehr was ja Altbackenes, was Rückschrittliches. Weiterhin zu sagen, dass das ist der große Herr Meister Chef Sir, den muss ich immer nur siezen und am besten auch nur rückwärts den Raum verlassen, damit ich ihm niemals den Rücken zukehre, so ungefähr. Das ist, finde ich, schon was Innovatives.
Obwohl das eher der Umgang mit Hierarchie ist. Also, dass ich ab einer bestimmten Größe eine Hierarchie brauche, formal,
ja.
Okay, geschenkt. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie lebe ich das? Also Firmenkultur, ja, da würde ich sagen, haben wir gute Ideen.
Ja, dann danke ich euch beiden ganz herzlich euch für eure Zeit. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Also auch in ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke, Felix. Und danke, Hendrik. Ihr dürft gerne jederzeit wieder vorbeikommen. Freuen wir uns.
Ja,
wenn ihr jetzt noch Fragen habt und sagt, ah, da wollte ich noch mal was wissen oder ihr habt vielleicht Kritik und Verbesserungshinweise, dann schickt uns gerne eine Mail an info@wir.berlin. Dann freuen wir uns auch darauf und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
Gleichfalls, danke. Ja.
Tschüss.
Und den wünsche ich auch euch, die gerade zuhören und Berlin neugierig sind. Ich entlasse euch aber natürlich nicht, ohne euch zu verraten, worum es in 2 Wochen in der nächsten Folge gehen wird, wenn ihr da wieder reinhört. Dann betrifft es nämlich das Thema Integration, ein sehr emotionales Thema, inwiefern Berlin da eine Vorbildfunktion hat, was wir als schon BerlinerInnen unterstützen vielleicht leisten können und ob es überhaupt einen klassischen Integrationsablauf gibt, das werden wir herausfinden. Dabei werden uns ExpertInnen helfen. Mit dabei sein wird die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Katharina Nied-Witzal. Außerdem auch mit dabei aus Tempelhof-Schöneberg eine Stadtteilmutter, die sich dort eben kümmert. Auch sie wird uns ihre Perspektiven und Erlebnisse schildern. Bis dahin, macht's gut, bleibt oder werdet gesund und passt auf euch auf.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.